Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Alice Mier ist für Sie am Mikrofon, um einen neuen Stapel Bücher vorzustellen, damit diese dann wieder zurück ins Regal können. Und ich habe die Bücher ausgewählt unter der Überschrift Sommerlektüre. Der Sommer bringt heiße Sonne und strahlend blauen Himmel. Wir essen saftige Melone und trinken kühle Limonade. Wir lieben es, draußen zu sein und uns im Wasser abzukühlen. Vögel zwitschern fröhlich und Blumen blühen in den Gärten. Wasser zum Abkühlen? Das finden wir an Bächen, Flüssen und Seen oder am Meer. Und dahin führt uns der erste Roman, Fräulein Wunder von Gisa Pauli.
Für die junge Protagonistin Britt ist es gerade der Sehnsuchtsort, denn ihre Klasse an der Handelsschule hat nach bestandener Zwischenprüfung die Insel als gemeinsames Reiseziel ausgesucht. Doch wir befinden uns nicht in der heutigen Zeit. Die Autorin führt uns in den kleinen Ort Riekenbüren und erzählt von 1959, einer Zeit, in der Urlaub noch nicht für alle Menschen ein sehnlicher Wunsch war und auch nicht finanzierbar. Das gilt auch für die Familie von Britt Häflig, die 1959 gerade 16 Jahre alt ist und deren Vater als Selbstständiger eine Schreinerei mit mehreren Mitarbeitern betreibt. Finanziell sind sie recht gut aufgestellt, aber Edward Häflig hält nichts vom neumodischen Zeug und Urlaub gehört dazu. Er hatte gelacht, als zum ersten Mal junge Leute bei ihm auftauchten und fragten, ob sie auf seiner Wiese ein Zelt aufschlagen dürfen. Wenn sie keinen Dreck machen und ihre Notdurft im alten Ziegenstall verrichteten, störte es ihn nicht weiter, hatte er gesagt. An einem Abend bei der Unterhaltung mit den jungen Männern erfährt er, dass man Geld damit machen kann und freute sich, dass er mit der alten Ziegenwiese, die schon einige Jahre ungenutzt war, ein zweites Standbein für die Familie aufbauen kann. Natürlich musste man dafür auch etwas zur Verfügung stellen: Waschgelegenheiten und Toiletten. Inzwischen stand auch ein Wohnwagen auf der Wiese, in dem eine Familie aus dem Ruhrpott ihren Urlaub verbrachte. Der Plan von Edward Häflig war klar. Er würde einen Campingplatz aus der alten Ziegenwiese machen. Seine Tochter Britt war sauer auf ihren Vater und lief über die Wiese hinunter zum Teich. Sie setzte sich auf den Steg, zog die Schuhe aus und hielt die Füße ins Wasser. Sie dachte über die Auseinandersetzung mit ihrem Vater nach und sagte sich, sie müsse vorsichtig sein, um nicht alles zu verderben. Schließlich hatte sie lange betteln müssen, dass der Vater die Reise erlaubte. Doch einen Bikini erlaubte er nicht. Wenn sie doch erst volljährig wäre, dann könnte der Vater nicht mehr alles bestimmen. Doch 5 Jahre fehlten Britt noch bis zur Volljährigkeit. Als sie zurückgehen wollte, nahm sie ein Geräusch wahr. Es war das Rascheln von Kleidern und ein Mädchenkichern. Leise schlich sie sich heran und bemerkte ihren Bruder, der mit einem Mädchen im Gras lag. Seine veränderten Gesichtsausdrücke machten ihr klar, was dort geschah. Wer war das Mädchen? Auf Sylt wird uns Arne vorgestellt, der vor dem Hotel Myanmar steht, das in ihm zahlreiche Kindeserinnerungen weckt, denn hier verbrachte er manche Sommer mit seinem Vater. Doch als er 14 Jahre alt war, setzte sein Vater einen Schlussstrich. Er hatte das Alter erreicht, das auch die Kochlehrlinge, Zimmermädchen und Pagen hatten, als sie im Hotel die Ausbildung begannen. Er blieb natürlich Schüler am Gymnasium, aber sein Vater, Knut Augustin, betrachtete ihn nicht mehr als Kind. Er war nicht gekommen, um Urlaub zu machen. Er begab sich zum Dienstboteneingang und ging die wenigen Stufen hinunter zum Souterrain. Er wollte inkognito bleiben, doch das würde sehr, sehr schwer werden. Da war er sich ganz sicher. Schon sein teurer Lederkoffer erweckte beim Personal Aufmerksamkeit. Er würde nicht im Hotel wohnen, wie früher, als er mit seinem Vater hier Urlaub machte. Sein Zuhause sollte das ärmliche Haus seiner Tante sein, die aus der reichen, angesehenen Familie ausgestoßen worden war. So hatte er es mit dem Personalchef vereinbart. Auch wenn dieser Bescheid wusste, das Personal sollte nichts davon erfahren. Sie ahnen es bereits, liebe Zuhörer. Britt und Arne treffen in Sylt aufeinander und Britt verliebt sich in Arne, den schönen Hotelpagen. Das verändert ihr Leben total. Das Schicksal ist ihnen nicht sofort wohlgesonnen. 3 lange Jahre dauert es, bis sie auf die Insel zurückkehren und ihre Suche beginnen kann. Und sie weiß nicht, dass Arne nicht der ist, für den sie ihn hielt. Die Autorin Gisa Paul hängte nach 20 Jahren ihre Tätigkeit als Berufsschullehrerin an den Nagel und widmete sich dem Schreiben. Inzwischen zählt sie zu den erfolgreichsten Autorinnen im deutschsprachigen Raum.
Das war ein Buch, das an einem beliebten Reiseziel spielt. Ebenfalls auf einer Insel, aber an ganz anderer Stelle erzählt der Roman Die Gärten von Montespina, geschrieben von Henrike Scriverius.
Ich saß im Zug von Erfurt nach Berlin und blätterte in der dort ausliegenden Zeitung Mobil. Hier fand ich den Hinweis auf dieses Buch. Was da geschrieben stand, machte mich neugierig. Beim Umsteigen auf dem Hauptbahnhof kaufte ich es und begann gleich im Regio sitzend mit dem Lesen. Sofort auf den ersten Seiten erfährt man, dass die Protagonistin Toni, was von Antonia abgeleitet ist, einen schweren Schicksalsschlag erfuhr. Innerhalb weniger Stunden wurde sie zur jungen Witwe. Und sie fühlt sich irgendwie mitschuldig am Tod ihres Mannes. Die Gärten kommen erst später auf die Seiten des Buchs. Ein Gartenbuch? Nein, das ist es nicht. Der Roman stellt uns mehrere und sehr unterschiedliche Charaktere vor, führt uns auch in menschliche Abgründe. Er hat Züge eines Krimis. Die junge Frau vernachlässigt soziale Kontakte, fühlt sich oft allein, nur erfüllt von ihrer Arbeit. Es braucht die Hälfte des Buches, bis sie sich wieder auf eine Beziehung einlassen kann und wird enttäuscht. Doch sie behält ihre menschliche Wärme und findet, nachdem sie die Insel mit dem von ihr angelegten Garten loslassen kann, doch noch ihr Glück. Mich erinnerten die Beschreibungen an die von Cesar Manrique angelegten Oasen auf Lanzarote. Ich hörte das Donnern der Wellen, wenn sie an der Atlantikküste am Fels zerschellen, spürte die wärmenden Sonnenstrahlen, roch das Gemisch aus Thymian und Zedernholz und sah, wie die Eidechsen über die warmen Steine huschen. Die Gedanken an verschiedene Reisen vermischten sich. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das Gefühl an Urlaub aufrechterhalten wollen, aber auch Lust auf spannendes Geschehen haben, dann lesen Sie Die Gärten von Montespina von Henrike Scriverius, dessen Cover ich sowohl visuell und auch haptisch sehr ansprechend finde. Zur Autorin. Henrike Scriverius wurde 1972 in Düsseldorf geboren. Sie ist Landschaftsarchitektin, für zahlreiche Parks und Gartenanlagen in Köln, Düsseldorf und Aachen war sie federführend. Sie lebt auf einem ehemaligen Hof mit großem Garten, der nie fertig wird, wie sie selbst sagt.
Buch Nummer 3 lässt uns erfahren, welche Abenteuer junge Menschen in der DDR, einem Land, das es nicht mehr gibt, erlebt haben. Zugegeben, es erscheint unglaublich und ist doch eine wahre Geschichte. Aufgeschrieben wurde sie erst, als es die DDR nicht mehr gab. Ereignet hat sie sich viel früher. Der Journalist Peter Wiserski war auf diese Geschichte aufmerksam geworden und er konnte beide Personen ausfindig machen. Sie erzählten unabhängig voneinander die gleiche Geschichte. Und er schrieb sie auf.
Die Reise, die Ihnen im genannten Buch »Die verbotene Reise« vorgestellt wird, mutet sehr utopisch an und ist für uns ehemalige DDR-Bürger schier unvorstellbar.
Und doch geschehen.
In den 80ern verlieben sich zwei Berliner Studenten ineinander. Er stockt sein Stipendium auf, indem er Dia-Vorträge über Reisen hält. Diese Reisebegeisterung überträgt er auf sie. Seine Vorträge waren beliebt bei der Urania. Er war weit gekommen in der Sowjetunion, hatte dort zahlreiche Freunde gefunden. Der nächste Vortrag sollte über die Reise an den Baikalsee berichten. Er wollte noch einmal ganz weit in den asiatischen Teil der Sowjetunion reisen und von dort aus weiter in die Mongolei. Für mich unvorstellbar. Und doch gelingt ihr Vorhaben. Peter Wensierski erzählt es spannend und gefühlvoll. Beim Lesen hoffte und bangte ich mit den beiden Protagonisten, denen es sogar gelang, in Ulaanbaatar in der chinesischen Botschaft ein Visum für die Weiterreise nach China zu bekommen. Sie schaffen es bis Peking. Während Jens entschlossen ist, nicht in die DDR zurückzukehren, reist Marie wieder nach Hause. Sie treffen Vorkehrungen, um Probleme mit der Staatsmacht möglichst überschaubar zu halten. Diese Trennung war für beide sehr schmerzlich. Einmal noch gelang es ihnen, sich heimlich in Budapest zu treffen. Dann durfte Marie die DDR nicht mehr verlassen. Doch mehr möchte ich nicht erzählen. Sie müssen es selbst lesen. Abschließend noch ein paar Worte zum Autor. Peter Wensierski ist 1954 geboren. 1973 machte er das Abitur in Essen. Dann studierte er Publizistik, Politik und Geschichte. Er war jüngster westlicher Reisekorrespondent in der DDR. Allerdings durfte er ab 1985 nicht mehr einreisen. Später dann war er Redakteur beim ARD-Magazin Kontraste. Ganz zufällig hörte er die Geschichte. Er recherchierte und ließ sich dann von beiden Protagonisten erzählen. Sie erzählten unabhängig voneinander das Gleiche. Im Buch befinden sich sehr viele schöne Fotos aus dieser Zeit. Es lohnt sich, das Buch zu erwerben. Kaufen Sie es, schauen Sie es sich an, lesen Sie.
So, wir brauchen noch was fürs Herz. Möglichst ohne Schmerz, sondern etwas, das uns Lächeln ins Gesicht zaubert. Da fällt mir Jenny Corgan ein, von der ich Ihnen bereits einige Bücher vorstellte. Ich greife also zu »Ein neuer Sommer in der kleinen Bäckerei«.
Bereits im letzten Jahr hatte ich Ihnen die Trilogie, die Jenny Corgan der Bäckerin Polly Waterford gewidmet hat, vorgestellt. Sie tragen die Titel »Die kleine Bäckerei am Strandweg«, »Sommer in der kleinen Bäckerei am Strandweg« und das dritte »Weihnachten in der kleinen Bäckerei am Strandweg«. So war ich jetzt total überrascht, als ich im Buchladen erneut auf ein Buch mit dem ähnlich klingenden Titel »Ein neuer Sommer in der kleinen Bäckerei« traf. Das Bild auf dem Cover entsprach den drei anderen Büchern, die bereits im Bücherregal stehen. Die Autorin stimmte auch, Jenny Corgan. Ich hatte gleich eine Vorahnung, konnte mir sehr gut vorstellen, dass es sich dabei um leichte Sommerlektüre handelt. Zum Sommer, zur Urlaubsliteratur gehört für mich natürlich auch immer etwas Herzschmerz. Verliebt sein und eine möglichst komplizierte Konstellation mit nicht einfacher Problemlösung, aber einem positiven Ausgang. Meine Gedanken wurden beim Lesen bestätigt. Wir treffen auf die bekannten Protagonisten, die da sind. Polly, die inzwischen allerdings verheiratet ist und deshalb Miller heißt. Sie hat zwei Kinder und das ist besonders süß, ein Zwillingspärchen, Daisy und Avery. Daisy ist ihre Mama und Avery seinem Papa Hackel wie aus dem Gesicht geschnitten. Auch die beste Freundin von Polly, Kerenza, sowie deren Mann Reuben und ihr Sohn Lovin gehören in den neuen Roman. Vordergründig wird allerdings die Geschichte von Marisa erzählt, die von Panikattacken gequält wird und ähnlich wie es einst bei Polly war, als sie auf die Insel kam, wo man nicht unbedingt schön, ich denke da ganz besonders an den Winter, aber eben preiswert wohnen kann. Ja, Marissa ist stark depressiv, scheut Menschen, geht jegliche Kommunikation aus dem Weg und unterbindet sogar den Kontakt zu ihrer eigenen Familie. Klar, dass sich das ändern muss. Diese Veränderung mit all ihren Schwierigkeiten erzählt die Autorin. Dabei lernen wir auch ihren Nachbarn, den russischen Klavierlehrer Alexei, kennen. Ausführlich werden die Probleme zwischen Marissa und Alexei erzählt und es wird berichtet, wie die Ortsansässigen das Leben auf dem kleinen Eiland gestalten. In den ersten drei Büchern half Polly ihr Hobby, das Backen, das sie zu ihrem Beruf machte, sich wieder im Leben zurechtzufinden. Ähnlich ist es auch bei Marissa. Allerdings kocht sie auf italienische Art und backt wunderbare Pizzen. Die Rezepte und die Zutaten erhält sie von ihrer Großmutter aus Impera. Ähnlich dem Strickmuster der Trilogie verflechten sich auch hier die Geschehnisse und führen zur Annäherung von Marissa und ihrem Nachbarn Alexei. Keiner der beiden möchte sich eingestehen, dass er den anderen interessant findet. Und die schüchternen Annäherungen gehen natürlich schief. Wir erleben auch eine Kindergeburtstagsfeier, die durch den Auftritt der Backstreet Boys zu einem Ortsevent wird. Die Leichtigkeit und Sorge des Lebens verknüpft Jenny Colgan wieder in ihrem Roman, der sich trotz der 486 Seiten schnell liest, aber auch Unterbrechungen gut verkraftet. Mehr möchte ich Ihnen nicht verraten. Lesen Sie doch selbst, eine leichte Sommerlektüre mit dem Titel »Ein neuer Sommer in der kleinen Bäckerei«, geschrieben von Jenny Colgan.
Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen einen wunderbaren Sommer. Tschüss, sagt Alice, die Bücherfreundin.